Ja, dann preise ich dich jetzt einfach. Wir haben so Freude, dass du der Herr bist. Dass du auch wirklich ins Grab bist. Du bist richtig gestorben, richtig tot gewesen. Aber der Tod hat dich wieder müssen hergeben. Am dritten Morgen bist du auferstanden. Dein Grab ist leer. Man hat dich nie gefunden. Aber als der Lebendige hast du dich dann deinen Jüngern gezeigt, bis sie es an können glauben. Und bis sie dann nach Pfingsten deine Zeugen gewesen sind. Und das Zeugnis ist bis auf Europa, bis auf Bern gekommen und um alle Welt herum. Da danken wir dir ganz herzlich. Ich bitte dich jetzt um deine Salbung, um Disziplin vom Heiligen Geist, dass du auch die Herzen auftust. Du übersetzt jedem persönlich das, was er jetzt soll verstehen. Lob und Dank dir. Amen. Vor 4 Wochen habe ich mit uns eine ganze Reihe von Aufforderungen angeschaut, die uns in ein glückliches, fruchtbares Leben hineinführen. Ihr erinnert euch, das war im Psalm 37. Befehle wie, entrüste dich nicht oder sei stille dem Herrn, hoffe auf ihn, warte auf ihn. Er wird's wohl machen. Ich habe gedacht, ich fahre heute weiter mit einer solchen Sammlung von Anweisungen. Und zwar geht es darum, das ist dem Herrn heute das ganz dringendste Anliegen, ja, so dringend wie, dass Menschen ihn noch finden, sondern dass die, die ihn schon gefunden haben, seine Gemeinde wunderschön wird für den Heiland. Seine Braut, der Herr Jesus, soll eine schöne Braut bekommen. Und darum macht er sie, wie es an einer Stelle im Epheserbrief heißt, ohne Flecken und Runzeln, sie reinigt sie aus lauter Liebe. Und dazu dienen auch die Anweisungen, die jetzt auch der Herr jedem von uns persönlich übersetzen möchte. Der heutige Katalog ist aus dem Neuen Testament von Paulus verfasst an die Gläubigen in Thessalonich. Ich habe mir gedacht, er schreibt da sozusagen an eine Endzeitgemeinde. War zwar vor 2000 Jahren, aber die waren in einem religiösen, multikulturellen und zum Teil Christus ablehnenden Umfeld geprägt. Man kann sich da gut hineinversetzen und sagen, ja, das schreibt der Paulus eigentlich genauso uns, das ist noch so aktuell wie damals. Ich lese nun im 1. Thessalonicher Brief, im Kapitel 5, die Verse 12 bis 28. Ich lese den ganzen Zusammenhang, gerade bei den ersten Versen habe ich gedacht, ja, das muss man den Bären nicht sagen. Da fordert der Paulus die Thessalonicher auf, also zu ihren Leitern nett zu sein, liebevoll. Es kann ja sein, dass das heute in anderen Gemeinden, also nicht hier, vielleicht mal nötig ist. Ich durfte auch mal eine Gemeinde leiten und ich habe schon gemerkt, der Leiter ist, wenn es nicht läuft, ist der Leiter schuld. Und es ist nicht immer ganz einfach, aber der Herr hat trotzdem mir viel Freude geschenkt und hat uns miteinander gesegnet. Nun also, wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten. Und ich muss sagen, ich empfinde immer so viel Anerkennung. Danke herzlich, ihr seid so lieb. Es steht jetzt trotzdem, ich lese es halt trotzdem auch für euch vor. Anerkennt, die euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen, habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. haltet untereinander Frieden. Wieder etwas, was es in Bern nicht gibt. Wir ermahnen euch, aber liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Es ist immer alles so schön ordentlich da. Tröstet die Kleinmütigen. Ja, das könnte schon eher mal für jemanden zutreffen oder vielleicht auch für zwei. Tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Und jetzt kommen diese Anweisungen im Telegram-Stil, die sind sehr bekannt. Einige wissen vielleicht, was der Reihe nach jetzt kommt. Seid allezeit fröhlich. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus in euch. Den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede, andere Übersetzungen sagen Weissagungen, das ist, wenn jemand also etwas durch den Geist mitteilt, was er eigentlich gar nicht wissen kann, aber es trifft dann doch zu Weissagungen, verachtet nicht, prüft alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Und jetzt kommt noch die Antwort des Himmels auf all das. Er aber, jetzt kommt, was der Herr tut, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leibe unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Es geht ganz besonders um die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und wir haben es gehört, durch seine Treue, durch sein Werk am Kreuz, durch sein Blut, werden wir dann an diesem Tag untadelig sein für ihn, eben ohne Flecken und Runzel. Um es in den Worten des Epheserbriefes auszudrücken. Einen Satz habe ich jetzt herausgenommen, einige haben es vielleicht schon gehört. Ich finde, der ist absolut wichtig, wenn wir eine glückliche, anziehende, liebende und gut gegründete Gemeinde sein wollen. Eine Gemeinde, in der sich die Menschen angenommen fühlen. Dann ist dieser Befehl sehr wichtig. Das Gute behaltet bei mir. Nicht, dass ich alles Gute für mich behalte und das Schlechte den anderen gebe, sondern in allem, was ich höre und beobachte, will ich das Gute behalten. Das ist jetzt nicht irgendwie eine moderne Philosophie, man solle positiv sein. Das ist eigentlich ziemlich im Trend. Ich weiß auch, in Mitarbeitergesprächen muss zuerst gelobt werden und erst nachher kommt dann das andere. Also das, so ist die Gesellschaft heute, aber es geht nicht einfach um ein billiges Positivsein. Sondern es ist das Gegenteil von einer Konzentration auf die Fehler. Es tut mir eigentlich weh, ein bisschen weh. Ich bin gerne Lehrer gewesen. Aber dass es einfach wirklich noch in den 70er Jahren einfach dazugehörte, dass der Lehrer mit dem Rotstift alle Fehler da markierte. Hatten Schulpflegerinnen, die haben nachkorrigiert und dann voller Stolz gesagt, Sie haben da noch einen Fehler nicht gesehen. Und ich darf euch aber versichern, ich habe meine Schülerinnen und Schüler auch viel gelobt. Ich habe in ihnen gesehen, ich habe gesehen, die überwunden haben, die nach Entmutigungen doch einfach wieder halt für die nächste Prüfung gearbeitet haben. Habe ihnen Mut gemacht, gesagt, aus dir wird was Rechtes. Du kannst arbeiten und gibst nicht gerade auf. Ja, aber das Gute behaltet, eben ist das Gegenteil vom Rotstift. Ja, ich musste den brauchen natürlich, aber wie gesagt. Ja, Paulus sagt, wir sollten prüfen. Prüft alles und dann prangert es an, wenn ihr einen Fehler findet und erzählt es in der ganzen Gemeinde herum. Nein, eben nicht. Sein Weg heißt anders. Er geht davon aus, dass die Thessalonicher nicht immer nur 100% Gutes feststellen werden in ihren Zusammenkünften und bei ihren Geschwistern. Nicht alles ist immer ganz paletti. Und dann sagt er, behaltet das Gute. An einer anderen Stelle sagt er, man soll über das nachdenken, etwas Schönes, etwas Ehrliches. Darüber soll man nachdenken, das soll man bewegen. So wird auch der Gott des Friedens gern mit einem sein. Es geht ja im Zusammenhang um Prophezeiungen. Und er weiß, dass vom Redenden selbst und nicht nur vom Gott immer Worte ausgehen können. Es kann sein, dass der etwas vom Geist erfahren hat und mitteilt und nachher fährt er noch selber ein bisschen fort und bringt noch seine eigene Meinung mit hinein. Das ist menschlich. Man möchte ja immer die anderen ein bisschen überzeugen von dem, was man selber meint. Das kann sein. Das Neue Testament kennt sogar noch etwas Gefährlicheres. Nicht, dass jemand durch den Geist Gottes redet und dann doch noch etwas Eigenes beifügt. Es redet sogar von falschen Propheten. Also die sagen nicht nur etwas Falsches, die sind im Herzen sogar falsch, von denen warnt. Haben wir überlegt, wie würden wir sicherheitsliebenden Schweizer damit umgehen? Vielleicht tun es einige auch. Wir würden prophetisches Reden in unseren Gemeinden verbieten. Sicher ist sicher, oder? Nur hat Paulus das nicht gemacht. Er hat gesagt, verachtet das nicht. Lasst es geschehen. Prüft alles. Er hat den Thessalonichern auch eine gewisse Reife zugetraut, dass sie feststellen können und sagen, ja das war jetzt wahrscheinlich nicht vom Herrn, was der jetzt gesagt hat. Jedenfalls der Schluss nicht, der Anfang ging noch, aber jetzt, dass sie das beurteilen konnten, aber dann über das redeten, was gut war. Das ist wunderbar. Ich kann euch sagen, so Geschwister, die so eingestellt sind, die einfach das Gute sehen, das ist etwas ganz Schönes. Ich habe Geschwister kennengelernt, schon ältere, nicht in Bern und weit, weit weg. Ihr wisst nicht wo. Aber ihre Gemeinde ist dann so, hat sich so verändert, wie sich manche Gemeinden, die gerne die Jungen erreichen wollten, verändert hat. Die Musik wurde fetziger und die Predigten kürzer und einfach so Veränderungen, ihr habt das vielleicht an verschiedenen Orten auch ein bisschen mitgekommen und dann gedacht, ja, aber es ist nicht mehr wie früher. Also, aber da kannte ich eine Frau, weit gegen 90 Jahre, es war Lilians Großmutter, die kam nach Hause, alles hat sich verändert, es war auch nicht mehr so, wie es das Großmutter 50 Jahre früher noch kannte. Aber ich sage, ja, das war wieder eine wunderbare Predigt heute Morgen. Ja, der hat das Wort uns wieder so wunderbar gebracht. Ich war immer begeistert. Habe ich gedacht, ja, andere gingen weg, weil es ihnen nicht mehr gefiel. Aber wisst ihr, man konnte auch nicht anders als das Großmutti lieb haben. Solche Menschen sind einfach ein Segen in der Gemeinde. Ein Nörgler oder Nörglerin macht es der Gemeinde schwer, eines Sinnes zu sein. Also so ein Großmutti, die hat sich nicht vorgenommen, ich muss dann das Gute behalten. Sie kam nach Hause, die hat Wort Gottes gehört und war begeistert. So Leute machen es wirklich leicht, Frieden untereinander zu halten. Das Gute behalten ist also ein Befehl an uns. Vielleicht habe ich es vor 4 Wochen gesagt. Jedenfalls ist mir aufgefallen, die Befehle, die an uns gerichtet sind, offenbaren auch immer den Charakter Gottes. Er ist nicht einer, der uns etwas befiehlt und selber es anders macht. Das hat Jesus den Pharisäern vorgeworfen. Er sagt, das soll man, das mal und das nicht, und haltet es selber nicht. Aber Gott ist nicht so. Kann jetzt jemand schon ein bisschen ahnen, wohin ich raus will? Und im Inneren jubeln, dass Gott nämlich auch das Gute behält. Als ich auf diesen Gedanken kam, hat mich das fast umgehauen vor Freude. Natürlich hat er auch das andere gesehen und sieht auch das andere. Aber dafür hat er doch seinen Sohn Mensch werden lassen. Und bei diesem Sohn gab es nichts Schlechtes zu übersehen. Das Gute behalten heißt ja nicht, dass man einfach schön Färberei betreibt, dass man das Negative in den Wind schlägt. Wenn man meint, etwas zu erkennen, würde ich sagen, zuerst sollte man mal darum beten, ja. Wenn sich's wiederholt und konstant da ist, wäre das wohl ein Segen, wenn ich das mal zur Sprache bringen würde. Ja, nicht mit der Gemeinde im Treppenhaus oder vor der Parkhauskasse, sondern persönlich, aber mit viel Liebe und viel Hilfe des Heiligen Geistes. Aber Gott, der sowieso von uns alles weiß, behält von uns, die wir das Erlösungswerk Jesu angenommen haben, das Gute. Schon zu einer Zeit, nämlich der Zeit der Propheten, als die Menschen wirklich Juda auch, Israel das Nordreich und Juda das Südreich wirklich daneben waren und Gott provozierten durch Götzendienst, zum Teil ganz fürchterliche Rituale. In jene Zeit ließ er den Propheten Jesaja im Kapitel 23, Vers 25 sagen, Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Er verschwendet keinen Gedanken mehr daran. Er denkt nicht mehr daran. Der Prophet Micha ist ja fast außer sich geraten. Als er darüber nachdachte, über die Vergebung, noch im alten Bund, noch vor Golgatha. Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Er wusste, keinen gibt's, keinen besseren. Es gibt auch bei den erfundenen Nichtgöttern, Göttern, die von den umliegenden Völkern angebetet werden. Es gibt keinen, der das tut. Auch in unserem Umfeld, in keiner Religion, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält. Dieser Zorn ging über meinen Herrn Jesus am Kreuz. Jesus hat das durchgestanden. Er hält an seinem Zorn nicht ewig fest, denn er hat gefallen an der Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Dann sind sie weg. Wir müssen nicht Angst haben, hat gerade letztens jemand das erwähnt. Es gäbe Leute, die befürchteten, es werde an ein Film abgespielt, wenn man in den Himmel kommt mit allen Fehlern, die wir gemacht haben und alle sehen es. Nein, das ist im tiefsten Meer, das ist versenkt, das ist vergessen. Kein Gedanke mehr wert für unseren Gott und wir sollen auch nicht mehr darum herumstudieren. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Auch von den Dingen, die wir gar nicht gemerkt haben und uns nicht mehr daran erinnern. Wo ist solch ein Gott? Und weil ich das vorbereitete, ist mir dann beim normalen Bibellesen, ohne dass ich das gesucht habe, das aufgegangen, dass das tatsächlich so war. Ich glaube, dass auch das Alte Testament vom Geist Gottes inspiriert ist. Ich glaube das. Und da ist ja von so vielen Königen die Rede. Ich meine auch das Buch oder die Bücher der Chronik der Könige. Da kommen einfach immer wieder Könige und immer wieder die gleichen Sätze. Und dann wurde er so und so alt und ist gestorben und der Nächste kam oder sie haben den Vorgänger umgebracht und sind dann auch König geworden und wir wurden auch wieder umgebracht. Da habe ich von einem gelesen, seine Eltern mussten begeistert gewesen sein vom ersten schlimmen König im Nordreich, Jerobeam, der 2 goldene Kälber aufstellte, damit seine Leute im Nordreich dann nicht nach Jerusalem aufs Fest gingen und dann doch das dort viel toller fanden als bei ihm im Nordreich. Und da gab es Eltern, die haben ihren Sohn Jerobeam getauft. Das war dann Jerobeam der Zweite. Er war auch in der Königslinie und wurde König. Und von ihm lese ich in 2. Könige 14, Vers 24, er tat, was dem Herrn missfiel und ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams, eben des Ersten, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte. Und dann kommen da so ein paar Sätze und dann wird er alt und stirbt irgendwann und dann kommt noch ein zusammenfassender Satz. Jetzt müsst ihr mal hören, wie der lautet für diesen König, der tat, was dem Herrn missfiel. Das ist der Vers 28 in 2. Könige 14. Was aber mehr von Jerobeam zu sagen ist und alles, was er getan hat, und seine tapferen Taten, wie er gekämpft hat und wie er Damaskus und Hamat wieder an Israel gebracht hat. Siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Was für ein Kompliment, das war ein tapferer, tat, was dem Herrn missfiel. Und unsere Bibel hält fest und tausende Jahre später können wir das lesen. Er war tapfer, hat sogar das Gebiet seines Volkes erweitern können. ein Beispiel dafür, wie unsere Bibel und unser Gott eben das Gute behält. Vielmehr auch horchen lässt mir einer der letzten Sätze der Bibel, Offenbarung 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Jesus kommt wieder, wir wissen es. Aber wir denken vielleicht wenig daran, dass er Lohn mitbringt. Und ich frage mich, wie kann Jesus sündige Menschen, wie wir sind, belohnen? Wofür denn? Unser Lohn ist doch der Sünde sold, aber eben nicht mehr, weil wir an Jesus gläubig geworden sind. Der Lohn für ein sündiges Leben, ein Leben einfach in Eigenregie, bei dem man Gott ausklammert, auch sich nicht überlegt, ist das jetzt gut oder böse, was ich tue, man tut, was man will. Gott ist ausgeschaltet. Da ist der ewige Tod der Lohn dafür, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus, dafür, dass, dadurch, dass er bezahlt hat. Und wir müssen uns nicht überlegen, ja, wie gut muss denn mein Werk sein? Nein, aus Gnaden bin ich gerichtet, gerecht gemacht. Nicht gerichtet, nein, aus Gnade bin ich gerecht gemacht. Und ob viel oder wenig, im Gleichnis, in dem der Hausherr seine Verwalter belohnt, hat Jesus den immer sagen, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Also schon das Wenige freut ihn, wenn wenig ist, und vielleicht ist bei dir viel, ja, dann freut er sich erst recht. Recht so. Wer den Korintherbrief liest, den ersten, wird den Kopf schütteln und denkt, das war ja eine furchtbare Gemeinde. Man ist versucht zu sagen, bei denen ging es ja zu wie im alten Rom. Aber sie waren ja noch zur Zeit des alten Romes und die alten Griechen waren auch nicht besser. Was da alles geduldet wurde in der Gemeinde und was für Spaltungen da waren. Also, wer den ersten Korintherbrief liest, denkt, also, sollte mir mal etwas vielleicht nicht ganz gefallen in meiner Gemeinde, aber also von den Korinthen sind wir aber weit entfernt. Also so schlimm ist es dann auch wieder nicht bei uns. Falls überhaupt etwas nicht ganz schön ist, dann behaltet ihr eben das Gute und betet für eure Leiter. Das ist so ein Segen. Wir sollen nicht nur die Feinde segnen, aber auch unsere Geschwister, die Angenehmen und die Bequemen und die Unbequemen und auch die Leiter, die vielleicht Fehler machen. Aber ich kann sicher nicht von jemandem, den ich segne, dann das Gute, das Schlechte unter die Lupe nehmen. Da behalte ich auch gerne das Gute. Denke, ja, für das habe ich ja gebetet. Kriege ich auch noch einen Lohn dafür, für mein Gebet. Ich habe ja meinen Leiter gesegnet, ja, das Gute behalten. Also diese Korinther, ein wilder Haufe. Aber wenn ihr die ersten Verse lest, denkt ihr, nachdem ihr den Brief schon gelesen habt, ihr solltet eigentlich zuerst den Brief lesen und am Schluss nochmals, wenn ihr schon bei Kapitel 16 zu Ende seid, von vorne beginnen, wie Paulus die grüßt. Ich danke meinem Gott alle Zeit für euch. alle Zeit. Und wisst ihr, für jedes Glaubensgeschwister, Schwester, Bruder, Leiter, darf man danken und froh sein, dass es sie gibt. Weil Gott verliebt ist in jedes seiner Kinder. Man darf danken und Paulus dankt. Und er sagt, ihr seid in allen Stücken reich. Und euch hat man nicht umsonst gepredigt. Die Predigt von Christus ist in euch zur Kraft geworden. Tolle Gemeinde. Ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Es ist nicht einer, der alles hat, aber einer hat dies, der andere das. Aber als ganze Gemeinde, bei euch ist alles an Gaben vertreten, was man nur haben kann. Und ihr wartet auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Ihr habt diese ganz wichtige Haltung, ihr wartet auf ihn. Das will er sehen, wenn er kommt. Er kommt denen, die auf ihn warten, zum Heil. Und dann verheißt er ihnen, also ihr werdet auch das Ziel erreichen. Und wenn er dann kommt, dann seid ihr untadelig, unsträflich, ohne Flecken und Runzel leben. Dann seid ihr einfach, ihr könntet in seinen Augen nicht schöner sein. Er bewahrt euch gerade auf seine Ankunft. Unbedingt will ich natürlich jetzt noch den Herrn Jesus Christus betrachten. Vielleicht muss ich den Abschnitt etwas kürzen, aber das zeigt uns auch so, wie auch Jesus auf das Gute geschaut hat. Er war nämlich bei einem Pharisäer zu Gast. Nicht? Aber er wollte dann sehen, ob er etwas findet, was er dann Jesus vorwerfen kann, einen Klagegrund findet. Jesus ging auf diese Herausforderung ein. Er wurde nicht behandelt, wie man einen Gast behandelt. Was einfach damals gang und gäbe war, purer Anstand war, wie man einen Gast behandelte, dass man ihm zum Beispiel die Füße wusch und lauter solche Dinge hat man Jesus nicht getan. Es war ein schlechter Empfang. Aber dann, da war eine Frau in der Stadt, die war eine Sünderin. Die einzige. Wahrscheinlich nicht, aber sie war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße. Solche Ehre bringt man einem König und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und ich denke immer, also, das hätte wahrscheinlich auch einer gemerkt, der kein Prophet ist. Wir denken da, wie Jesus zwar einmal bei einer anderen Frau gesehen hat, dass die sich schon 5 Männer gehabt hatte. Und jetzt mit einem 6. aber unverheiratet zusammenlebte. Wenn man das aber liest, dann denkt man, wie respektvoll redet er mit dieser Frau, dass diese das Gespräch nicht abbricht. Und er redet mit ihr zum Zeitpunkt, als die Jünger in der Stadt waren, um Mittagessen einzukaufen. Er war allein. Er hat das nicht vor seinen Jüngern breitgeschlagen. Er war wirklich Prophet. Und er wusste auch, was für eine Frau das war. Das wusste er. Aber er redete dann mit diesem Pharisäer. Er zählte ihm auf, welche üblichen Liebesbeweise er Jesus nicht erwiesen hatte. Und dann zählte er das Gute auf. Wie sie da gekommen ist und seine Füße gewaschen hat, gesalbt hat, sogar mit Tränen genetzt, mit den Haaren getrocknet und schließt dann mit der Bemerkung, ja, wenn jemand wenig Vergebung erfahren hat, er zeigt auch wenig Liebe. Wer aber viel Vergebung empfängt, er zeigt auch viel Liebe. Ich hoffe, das ist bei uns allem im Gleichgewicht. So viel Vergebung erfahren und so viel Liebe zeige ich den anderen. Das Wissen, dass man Vergebung erhalten hat, das macht es einem einfach leicht, auch bei den anderen das Gute zu behalten, auch zu vergeben, wo man vergeben muss. Jesus sieht, ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn wer viel, sie hat viel geliebt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus hat eben das Schlechte nicht unter den Teppich gewischt. Er hat gesagt, jawohl, viele Sünden. Ja, er stand dazu. Er hat nicht gesagt, wisst ihr, so schlimm ist die jetzt auch wieder nicht. Nein, nein, ihre vielen Sünden. Aber sie sind vergeben. Halleluja. Und so schaut Jesus diese Frau an. Und so betrachtet er, die ist zerbrochen. Ihre vielen Sünden haben sie kaputt gemacht. Sie hat keine Achtung vor sich selbst mehr. Sie ist an einem Ort angekommen, das wäre nie ihr Lebensziel gewesen in jungen Jahren oder als Kind. Aber sie ist zu mir gekommen, an die richtige Adresse, mit ihrem kaputten Leben. Sie ist zu mir gekommen und sie hat ihr Kostbares sogar gegeben, um mir ihre Liebe zu zeigen. Und darauf blickte Jesus, sprach Vergebung aus und schickte sie hinein in den Frieden. Und das möchte ich einfach, dass wir alle das erfassen. Dass Jesus zu dir sagt, hör mal, deine wenigen Sünden sind dir vergeben. Wahrscheinlich korrigiert er mich jetzt innerlich, ohne Rotstift, sagt, aber wenig sind es nicht. Und eine einzige hat auch solch ein Gewicht gehabt, dass Jesus dafür sterben musste. Also, deine, egal wie vielen Sünden, vielen oder wenigen, sind vergeben. Er blickt auf Reue, auch wenn man die vielleicht nicht gegenüber allen Leuten zeigt, aber doch im Inneren einfach merkt, so hätte es nicht sein sollen. Der Wunsch, ja, verändert zu werden, Man denkt vielleicht, ich möchte mich bessern, es ist aber sehr schwierig. Aber Jesus verändert uns. Er kann Menschen bessern. Gerade indem er ihm die Größe der Vergebung zeigt und zeigt, wie es sein absoluter Wille ist, das Gute zu behalten. Schlimm, wenn jemand das Erlösungswerk Jesu ausschlägt. Meint, es ist, ich bin sowieso okay, ich brauche das nicht. Ja, Gott vergibt Sünden. Ich habe vielleicht den Vers zitiert, wenn wir unsere Sünden bekennen, aber da hat mal jemand gemeint, jetzt müsse er jede einzelne Sünde bekennen. Und als er sich bekehrte, hat er Blätter voll geschrieben. Dachte, ich muss jetzt da alles schreiben und nachher bringe ich es dem Herrn ans Kreuz. Ja, das dürfen wir tun. Aber wir erinnern uns nicht an alles. Wenn Johannes sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist das das Gegenteil von dem, was andere machen. Im gleichen Abschnitt, im ersten Kapitel des ersten Johannesbriefes, steht, dass Leute sagen, ich habe keine Sünde. Wer das sagt, der betrügt sich selbst. Oder wer sagt, ich habe nicht gesündigt, der macht Gott zum Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Und als Gegensatz zu denen, die gab es also schon zur Zeit des Apostels Johannes, diese Menschen. Als Gegensatz zu denen nennt dann Johannes die, die einfach bekennen, dass sie Sünder sind. Die stadtbekannte Sünderin da, die da zu Jesu Füßen saß. Ich lese von keinem Sündenbekenntnis. Er hat nicht gesagt, hör mal, Jesus, jetzt muss ich dir sagen, ich habe das gemacht und das und so oft und immer wie und dann das noch. Und nein, sie hat einfach geweint und kam zum Einzigen, der sie retten und auch neu erneuern konnte. Es ist herrlich. Jesus schickt auch uns in den Frieden Gottes. Das ist so etwas Herrliches. Ich habe jetzt zwar ein Lied über das Gebet vorbereitet, aber das andere, vielleicht dann ein anderes Mal, würde auch passen, wenn Friede mit Gott, das kennt ihr, meine Seele durchdringt. Diesen Frieden. Oh. Es sind da ziemlich viele da drin. Und jedes von euch, ich hoffe, jedes hat Jesus angenommen, redet mit ihm auch über seine Verfehlungen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Wenn da so viel Friede Gottes da wieder nachher bald in die Stadt hinausgeht. Hey, glückliches Bären. Und da gibt's noch die auf der anderen Seite der Gasse und irgendwo in Bümplitz vielleicht und auch an vielen, vielen anderen Orten. Ne? Eine ganze Menge. Und wenn alle wirklich in diesem Frieden, der Jesus ihnen ermöglicht hat, da in die Stadt hinausgeht. Und dann kommst du in das Haus und du hast Nachbarn. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der ruht auf dir und geht auch von dir aus. Auf die anderen. Das ist etwas ganz Herrliches. Und eigentlich mit diesem Wort möchte ich schließen. Es gehört dann eigentlich auch zum Segensspruch, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Sinne in Christus Jesus. Also, das war jetzt nur ein Befehl und die anderen sind genauso wichtig und tragen auch dazu bei, dass du in Jesu Augen wunderschön bist, ohne Flecken und Runzel. Betet alle Zeit, heißt nicht 7:24, ich kann Ich muss sagen, ich kann nicht mal eine Stunde beten, da muss ich mich einreihen bei den Jüngern, die das nicht konnten. Das heißt, ich habe entdeckt, es geht, wenn ich die Psalmen zu Hilfe nehme, dann war es mir möglich, für den Straßeneinsatz meiner Lilian zu beten und einfach im Lobpreis zu sein und immer wieder, ja, du möchtest, ist doch auch der gute Hirte dieser Menschen dort draußen werden, das sind doch verirrte Schafe. Und dann konnte ich von Vers zu Vers gehen, dann war es möglich. Aber vor allem meint es, dass wir immer eine offene Linie haben, immer online sind. Wir verbinden uns mit dem Herrn, aber wir sind nicht fertig, wir drücken nicht irgendwann den roten Hörer, wir brechen die Verbindung einfach nicht ab. Bleiben mit ihm verbunden, denken an ihn, denken viele andere Dinge, die wir auch zu denken haben. Ich möchte mit uns auch über das Gebet jetzt noch singen. Und das ist das ganz bekannte Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus. Ich meine, das ist jetzt auch zum Ausdruck gekommen. Und wenn davon die Rede ist, dass er wiederkommt, dann wünsche ich mir, dass in jedem von uns das einfach große Freude auslöst. Nicht ein Bedenken, oh, hoffentlich stimmt's dann bei mir gerade in jedem Augenblick. Nein, du bist abgewaschen, geheiligt, gerechtfertigt. Du bist und bleibst ein Kind Gottes, wenn du Jesus gebeten hast, in dein Herz zu kommen als dein Erlöser und Herr. Man kann ihn nicht nur als Erlöser haben, er ist eben beides. Er ist der König, der kommt, er ist der, der alles richten wird. Aber in das Gericht kommen wir gar nicht, in das Gericht, wo Werke verbrennen, aber man doch gerettet ist, aber in das Gericht, wo die einen zur Linken und die anderen zur Rechten da trennt, kommen wir gar nicht hinein, die Böcke von den anderen da getrennt werden. So wunderbar. Welch ein Freund. Und ich denke, an dieser Stelle darf ich euch schon auch für die Kollekte danken. Soviel ich weiß, geht jeweils irgendein Gefäß durch die Reihen beim Vorspiel. Und dann singen wir die drei Verse, es sind drei. Und beim dritten stehen wir dann auf, um noch den Segen zu hören und mitzunehmen. So komme ich jetzt zum Segen. Ich darf euch segnen. Ja, der Herr segne dich und der Herr behüte dich und der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Und das leuchtet, weil er ja eben das Gute sieht an dir, den Herrn Jesus in dir sieht. Darum kann sein Angesicht leuchten und er kann dich anstrahlen. Er erhebe dein Antlitz über dir und gebe dir seinen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und bewahre deine Schritte unsträflich. Mache dich untadelig, ohne Flecken und Runzeln. Sein Werk ist es nicht deine Frömmigkeit, sondern sein Werk, weil du sein Kind bist. Und alle sagen Amen. Amen. Jawohl. Sind Gott befohlen, haben eine gute Zeit.